stelle vor, du hast dich in einem dichten, dunklen Wald verirrt.
Mhm.
Panik steigt so ein bisschen auf, aber dann greifst du in deine Tasche und Gott sei Dank, du findest einen Kompass.
Ein Glück.
Ja, genau. Und du vertraust diesem kleinen Gerät blind. Du folgst der Nadel in der festen Überzeugung, dass sie dich irgendwie in die Sicherheit führt. Aber was, wenn jemand den Magneten im Inneren absichtlich manipuliert hat?
Oh, okay.
Was, wenn jeder Schritt, den du in Richtung der vermeintlichen Rettung machst, dich in Wahrheit nur noch tiefer in die absolute Dunkelheit führt, bis du völlig erschöpft zusammenbrichst?
Das ist ein ziemlich düsteres Bild.
Ist es. Aber genau über diese Art der systematischen psychologischen Irreführung sprechen wir heute. Und bevor wir uns ansehen, wie so etwas in der Realität wirklich aussieht, das hier ist eine KI-generierte Tiefenanalyse. Ein Deep Dive.
Genau.
Wir nehmen uns komplexe Themen und Quellen vor und bereiten sie so auf, dass du als Zuhörer die wesentlichen Zusammenhänge wirklich verstehst.
Ohne direkt im Informationsüberfluss zu ertrinken.
Richtig. Und die Grundlage, mit der wir heute arbeiten, ist ein Buch von einem Autor namens Christoph. Und was dieses Buch besonders macht, ist seine ganz gezielte Ausrichtung. Also es ist keine reine Autobiografie oder so.
Mhm.
Sondern es hat eine ganz klare Mission. Es wendet sich nämlich an LGBTQ+, Christinnen und Christen, aber eben genauso an deren Eltern, an Angehörige, an Freunde aus der Gemeinde und, das ist wichtig, ganz besonders an konservativ denkende Gläubige.
Weil Christoph geht es ja darum, einen Raum zu öffnen, oder?
Genau das. Einen Raum, in dem man mal durchatmen, die eigenen, vielleicht festgefahrenen Positionen überdenken und idealerweise eine, ja, annehmendere Perspektive entwickeln kann.
Exakt. Eine von tiefem Verständnis geprägte Perspektive.
Wir werden uns in Zukunft sicher noch andere Aspekte dieses Buches ansehen, aber heute fokussieren wir uns auf ein sehr spezifisches, extrem dunkles Kapitel seiner Recherchen und auch seiner eigenen Vergangenheit.
Ja. Die sogenannten Konversionstherapien.
Richtig. Die oft aus dieser christlichen Ex-Gay-Bewegung stammen. Wir wollen herausfinden, wie diese Mechanismen funktionieren, dass die Wissenschaft dazu sagt und welche Spuren sie bei den Menschen hinterlassen. Also, okay, lass uns das mal entpacken.
Lass uns das machen.
Die Frage, die ja eigentlich über allem schwebt, wenn man diese Berichte liest, ist doch, warum unterzieht sich ein Mensch überhaupt freiwillig, also wirklich freiwillig, einem Programm, das darauf abzielt, seine sexuelle Orientierung umzuprogrammieren? Das macht man ja nicht einfach so aus Spaß.
Nee, absolut nicht. Um das zu begreifen, müssen wir uns die existenzielle, psychologische Notlage ansehen, in der sich diese Menschen befinden.
Okay.
Die Quellen zeichnen hier ein sehr präzises Bild der Ausgangssituation vieler gläubiger, homosexueller Menschen. Die wachsen in einem Umfeld auf, in dem ihr Glaube nicht nur, sagen wir mal, ein Hobby ist.
Sondern das Fundament.
Genau, das absolute Fundament ihrer ganzen Identität. Und dann entdecken sie an sich eine sexuelle Orientierung, die in genau dieser Gemeinschaft als Sünde deklariert wird. Als Bruch mit Gott oder sogar als komplett unvereinbar mit dem ewigen Leben.
Das ist ja ein krasser Schock.
Total. Da entsteht ein unlösbarer innerer Konflikt. Auf der einen Seite hast du diese tiefe, aufrichtige Liebe zu Gott und auf der anderen Seite eine Sexualität, die sie sich nicht ausgesucht haben und die sie oft verzweifelt loswerden wollen.
Weil sie sonst Angst haben müssen, aus ihrer sozialen Heimat verstoßen zu werden.
Genau. Das ist also kein leichtfertiger Entschluss, wie du schon meintest, sondern eigentlich der reine Überlebensinstinkt, der Versuch, in der Gemeinschaft zu bleiben. Und exakt an diesem absolut verwundbarsten Punkt setzen dann diese Organisationen an.
Die stoßen quasi in diese Verzweiflung rein.
Ja. Sogenannte Ex-Gay-Ministries haben über Jahrzehnte hinweg extrem aktiv in christlichen Medien geworben. Also mit Slogans wie Freiheit von Homosexualität.
Wow.
Und sie haben auf großen Bühnen Menschen präsentiert, die angeblich durch Gebet und Therapie geheilt wurden. Die dann fröhlich erzählten, sie seien jetzt glücklich heterosexuell verheiratet.
Und für jemanden, der gerade glaubt, er müsse zwischen seiner Seele und seiner Sexualität wählen, ist das ist ja wie ein Rettungsanker.
Absolut. Es wirkt wie der einzige Ausweg.
Aber was passiert dann konkret in diesen Programmen? Weil wir reden hier ja offensichtlich nicht von einer, ich sag mal, klassischen Psychoanalyse auf der Couch bei einem normalen Therapeuten. Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist ziemlich heftig. Die Praktiken decken ein breites Spektrum ab. Das reicht von psychologischer Manipulation bis hin zu offener Gewalt.
Offene Gewalt?
Ja. Die Quellen beschreiben zwar auch intensive Seelsorgegespräche und Konversionscamps, aber eben auch stundenlange Gebetsrituale und in einigen extremen christlichen Strömungen regelrechte Dämonenaustreibungen.
Weil sie Homosexualität als so eine Art spirituelle Besessenheit geframed haben.
Ganz genau. Aber es ging teilweise eben noch weiter. Es wurden regelrechte Aversionstherapien angewandt.
Lass uns da kurz innehalten. Aversionstherapie, das bedeutet doch im Grunde, dass man einen natürlichen Reiz mit etwas extrem Negativem verknüpft, oder?
Mhm.
Um so eine Abstoßungsreaktion zu erzwingen. Wie genau hat das in diesem Kontext funktioniert?
Das Perfide daran ist, dass sie die biologische Natur des Menschen als Waffe gegen ihn selbst richten. Also den Teilnehmern wurden beispielsweise Bilder von gleichgeschlechtlichen Paaren gezeigt.
Okay.
Und sobald eine natürliche, körperliche oder emotionale Reaktion irgendwie messbar war, wurde ein negativer Reiz ausgelöst. Das konnte physischer Schmerz durch Elektroschock sein.
Oh Gott, ernsthaft?
Ja. Oder auch das medikamentöse Auslösen von schwerer Übelkeit. Und in diesen sehr religiösen Settings bestand der aversive Reiz oft auch aus massiver psychologischer Bestrafung.
Was heißt das genau?
Das bewusste Einreden von Höllenangst, extreme Scham. Und man hat ihnen das Gefühl gegeben, Gott in genau diesem Moment aktiv zu verraten. Man konditioniert den Körper also buchstäblich darauf, die eigene Sexualität mit Todesangst, Ekel oder echten Schmerz zu verbinden.
Das erinnert mich total an diesen... Also an den Versuch, einen vermeintlichen Softwarefehler in einem Computer mit einem fetten Vorschlaghammer zu reparieren.
Das ist ein guter Vergleich.
Weil die Tragik daran ist ja, die Software, also die sexuelle Orientierung, die funktioniert ja völlig einwandfrei. Nur das Betriebssystem, also die Gesellschaft drumherum, deklariert es fälschlicherweise als Fehlermeldung.
Richtig.
Und anstatt das Betriebssystem mal abzudaten, schlägt man so lange mit dem Hammer auf die Hardware ein, bis der ganze Rechner einfach kaputt ist.
Eine extrem treffende Analogie, ja? Denn die Quellen belegen eindrücklich, dass das Resultat dieser Behandlungen, diese angebliche Transformation, eine reine Illusion ist. Die Menschen ändern ihre Orientierung nicht.
Was passiert stattdessen?
Eine brutale Unterdrückung der eigenen Natur. Alles nur, um so eine heterosexuelle Fassade aufrechtzuerhalten. Christoph beschreibt in seinem Buch die Leiter und Teilnehmer dieser Programme als chronisch erschöpfte Menschen.
Weil sie permanent gegen sich selbst ankämpfen müssen?
Genau, es ist ein kräftezehrender Kampf. Jeder noch so natürliche Gedanke musste sofort kontrolliert und weggedrückt werden.
Das hat mich beim Lesen auch echt, also wirklich schockiert. Wenn man sich ansieht, was in diesen Gruppen teilweise als Erfolg gefeiert wurde, da wird die ganze Absurdität doch deutlich. Ein Meilenstein war oft schon erreicht, wenn ein schwuler Mann sagen konnte, er hat im Alltag eine Frau gesehen und fand sie attraktiv.
Ja, das galt dann als Beweis für die Heilung.
Dabei passierte auf einer tieferen, emotionalen oder romantischen Ebene absolut gar nichts. Es war einfach nur ein Abkapseln der eigenen echten Gefühle und das mechanische Abspulen von so einem erwünschten Verhalten.
Exakt. Und wenn diese Methoden in der Praxis offensichtlich keine echte Veränderung bewirken, müssen wir uns ja fragen, auf welches theoretische Fundament stützt sich das Ganze?
Ja, wie rechtfertigen Leute sowas?
Wie konnten oft hochgebildete Menschen das verteidigen? Da kommen wir zu einem Erklärungsansatz, der für viele Zuhörer, besonders für Eltern, von immenser Bedeutung ist. Das sogenannte reparative Drive-Modell.
Ah, das reparative Drive-Modell. Das ist ja quasi der ideologische Motor der ganzen Ex-Gay-Bewegung. Wie genau argumentiert das?
Also dieses Konzept geht auf den Psychoanalytiker Irving Bieber zurück. So in den 50er und 60er Jahren. Und später, in den 80ern, wurde es dann von der christlichen Autorin Elizabeth Moberly populär gemacht. Die grundlegende Behauptung von denen lautet: Homosexualität ist weder angeboren noch eine natürliche Variante der menschlichen Sexualität.
Sondern?
Sondern das direkte Resultat eines Defizits in der frühkindlichen Bindung zu den Eltern.
Okay, das heißt, die Eltern sind schuld.
Genau. Für homosexuelle Männer sah das Modell ein klares Muster vor. Der Vater war angeblich emotional distanziert, feindselig oder abwesend.
Mhm.
Und die Mutter hingegen wurde als überfürsorglich, dominant und emotional extrem einnehmend beschrieben.
Moment, Moment mal. Wenn das wirklich die Ursache wäre, was ist dann mit all den heterosexuellen Menschen, die furchtbare oder extrem abwesende Eltern hatten?
Tja.
Deren sexuelle Orientierung ändert sich ja dadurch auch nicht plötzlich. Wenn ein heterosexueller Junge ohne Vater aufwächst, wird er laut dieser Logik doch nicht automatisch schwul.
Richtig.
Das klingt nach, also nach massiver Rosinenpickerei. Man sucht sich im Nachhinein irgendeine komplizierte familiäre Dynamik und Konflikte in der Pubertät hat ja wohl fast jeder.
Ja, natürlich.
Und dann präsentiert man genau das als den finalen Beweis.
Die empirische Forschung stützt deine Skepsis dazu 100%. Wissenschaftliche Studien zeigen wirklich keinerlei belastbare Korrelation zwischen der familiären Konstellation und der sexuellen Orientierung eines Kindes.
Es gibt ja auch unzählige homosexuelle Menschen aus völlig stabilen, liebevollen Familien.
Ganz genau. Und umgekehrt eben heterosexuelle Personen mit schweren Traumata durch abwesende Väter, ohne dass das ihre Orientierung ändert. Diese Theorien von Bieber und Moberly gelten in der modernen Psychologie längst als methodisch völlig unhaltbar.
Aber warum hielt sich das dann so hartnäckig in diesen christlichen Kreisen?
Naja, es lieferte einen greifbaren Sündenbock. Und gleichzeitig suggerierte es einen Aktionsplan. Die Theorie behauptete, die homosexuelle Anziehung sei lediglich ein unbewusster, reparativer Versuch, die fehlende väterliche Liebe bei anderen Männern zu suchen.
Ah, daher der Name reparative Drive?
Genau. Und die Methode klang verlockend logisch. Die Betroffenen sollten tiefe, aber nicht sexuelle Freundschaften zu Männern aufbauen, um diese emotionale Lücke aus der Kindheit endlich zu füllen. Die fatale Versprechung war, sobald dieses Bedürfnis gestillt ist, verschwindet die homosexuelle Neigung wie von selbst.
Und die natürliche Heterosexualität kommt zum Vorschein.
So die Theorie.
Wahnsinn. Es ist schon faszinierend, wie aus einer völlig unbewiesenen Theorie so ein ganzes riesiges Therapiesystem gebaut wurde. Und hier müssen wir auf Christophs persönliche Geschichte schauen.
Unbedingt.
Weil er beschreibt in seinem Buch ja extrem detailliert, wie sich diese pseudowissenschaftliche Theorie in der Realität anfühlt und welche Verwüstung sie in der Psyche eines jungen Menschen anrichtet. Seine erste Berührung damit hatte er ja während eines Austauschjahres in den USA.
Richtig. Seine Gastmutter drängte ihn damals, so eine Ex-Gay-Gruppe zu besuchen. Die Quellen betonen dabei, dass sie das nicht aus Boshaftigkeit tat, sondern aus falsch verstandener Liebe.
Sie dachte wirklich, sie hilft ihm.
Ja, sie war aufrichtig davon überzeugt. Aber die unausgesprochene Botschaft, die bei Christoph ankam, war unmissverständlich. So wie du bist, bist du fehlerhaft. Du bist nicht akzeptabel.
Wie hat er reagiert?
Er hat die Gruppe zweimal besucht und dann instinktiv abgelehnt. Er hat einfach gespürt, dass die Männer dort keine befreite Heterosexualität lebten, sondern sich in so einer endlosen Dauerschleife der Selbstverleugnung befanden.
Aber dieser frühe Instinkt hat ihn leider nicht dauerhaft geschützt, oder?
Nein. Die innere Zerrissenheit war später so enorm, dass er 2004 und 2005 in Deutschland nochmal einen Versuch wagte. Er ging zu Wüstenstrom. Das war das damalige deutsche Pendant zur amerikanischen Dachorganisation Exodus International. Er schreibt, er wollte einfach nichts unversucht lassen, um sich selbst, in Anführungsstrichen, reparieren zu lassen.
Und wie sah dieser Reparaturversuch dann aus?
Es führte zu einer massiven psychischen Talfahrt, weil die Theorie ja besagt, Heilung sei durch den richtigen Glauben und das Bearbeiten von Kindheitstraumata möglich, lag die Schuld, wenn die Heilung ausblieb, immer beim Patienten.
Oh wow, das ist perfide.
Christoph erlebte tiefste Scham. Wenn sich seine Orientierung trotz intensiver Seelsorge nicht änderte, war die Schlussfolgerung nie, hey, die Methode funktioniert nicht.
Sondern?
Du machst etwas falsch. Genau, er hatte angeblich nicht genug Glauben. Er hatte das Falsche gebetet. Oder er weigerte sich insgeheim, seine Sünden loszulassen. Jeder Rückschlag war sein persönliches spirituelles Versagen.
Das muss einen unglaublichen psychischen Druck erzeugen.
Der Druck war so enorm, dass Christoph anfing, alles an sich anzuzweifeln. Sogar seine von Gott gegebenen Talente und positiven Eigenschaften betrachtete er plötzlich als völlig wertlos oder als bloßen Zufall.
Puh. Und das bringt uns zu dem Punkt, der für mich beim Lesen der Quellen eigentlich der schmerzhafteste war. Die Auswirkungen auf die Familie. Diese Organisationen werben doch ganz oft mit dem Erhalt von christlichen Familienwerten.
Ja.
Aber in der Realität tun sie das genaue Gegenteil. Wie hat denn dieses reparative Drive-Modell Christophs Beziehung zu seinen Eltern beeinflusst?
Es hat sie systematisch vergiftet. Das Modell schreibt ja zwingend vor, dass die Eltern, also ein emotional abwesender Vater oder eine fehlerhafte Mutter, die Ursache sind.
Mhm.
Also werden die Patienten darauf trainiert, diese Fehler in ihrer Biografie unbedingt zu finden. Auch wenn sie eigentlich eine glückliche Kindheit hatten, müssen sie ihre Erinnerungen so lange verdrehen, bis sie in dieses Muster passen.
Man erfindet quasi Traumata, die es nie gab.
Exakt. Christoph versuchte krampfhaft, seinen Eltern die Schuld zu geben. Er wurde in der Therapie regelrecht dazu ermutigt, eine tiefe Wut auf sie zu entwickeln. Plötzlich schien sein ganzes Leid ja erklärbar. Hätte der Vater sich anders verhalten, müsste er diesen Schmerz jetzt nicht ertragen.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Programm, das im Namen der familiären Heilung agiert, zwingt einen jungen Menschen dazu, einen massiven Keil zwischen sich und die Menschen zu treiben, die ihn am meisten lieben. Es zerstört intakte Familien auf der Suche nach einem Phantom.
Genau, und dieser psychologische Druck, die ständige Selbstverleugnung, diese antrainierte Wut auf die Eltern, all das führte Christoph schließlich an den absoluten Abgrund. Sein Selbstwert war derart zerstört, dass er einen Suizid nicht nur in Erwägung zog, sondern ihn präzise plante.
Das ist so furchtbar.
In seinem Buch drückt er eine ganz tiefe Dankbarkeit aus, dass er im allerletzten Moment vor diesem Schritt bewahrt wurde.
Das ist die ultimative Konsequenz dieses sogenannten Heilungsversprechens. Und genau deshalb ist der Wendepunkt in seiner Geschichte so unfassbar wichtig. Er konnte sich ja schließlich aus diesen toxischen Strukturen lösen. Als er dann sein Coming-out bei seinen Eltern hatte, passierte etwas sehr Bezeichnendes.
Ja.
Die Eltern, die ja völlig verunsichert durch diese gesellschaftlichen Narrative waren, fragten ihn: Haben wir was falsch gemacht? Sind wir schuld daran, dass du so bist?
Und was hat er gesagt?
Weil er die Lügen der Konversionstherapie durchschaut hatte, konnte er ihnen in die Augen sehen und aus tiefster Überzeugung antworten: Nein, ihr habt nichts falsch gemacht. Ihr seid nicht schuld.
Wow.
Diese Erkenntnis ist für alle Eltern, die heute vielleicht mit einem ähnlichen Gedanken ringen, der absolute Ankerpunkt aus Christophs Recherchen. Dass ein Mensch Jahre braucht, um künstlich erzeugte Vorwürfe abzubauen und wieder ein gesundes Verhältnis zu seinen Eltern aufzubauen, das zeigt die ganze Zerstörungskraft dieser Ideologie.
Absolut. Wenn wir diese persönlichen, verheerenden Folgen sehen, stellt sich natürlich die Frage nach dem großen Ganzen. War Christophs Scheitern in dieser Therapie so eine tragische Ausnahme?
Nein, überhaupt nicht.
Denn wenn wir uns die historische Entwicklung dieser Ex-G-Bewegung ansehen, zeigt sich ein Bild, das an Deutlichkeit wirklich nicht zu überbieten ist. Wir sprechen hier nicht von einer Industrie, die, naja, langsam aus der Mode kam. Wir sprechen von einer Industrie, die implodiert ist, weil die obersten Führungskräfte vor laufender Kamera zugeben mussten, dass sie ihr ganzes Leben lang Schlangenöl verkauft haben.
Der Kollaps der größten Ex-Gay-Organisationen ist historisch wirklich beispiellos. Nehmen wir Exodus International. Das war jahrzehntelang der weltweite Dachverband für diese Therapien.
Der größte Player überhaupt.
Genau. Im Jahr 2013 wurde die Organisation offiziell geschlossen. Der damalige Präsident Alan Chambers veröffentlichte nicht nur eine Schließungsmeldung, sondern eine umfassende emotionale Entschuldigung. Er bat die unzähligen Menschen, denen sie durch falsche Versprechungen Traumata und Leid zugefügt hatten, öffentlich um Vergebung.
Und die Statistiken, die Chambers dabei auf den Tisch legte, die räumen ja wirklich mit jedem Zweifel auf.
Ja, er gab auf einer Konferenz unumwunden zu, dass 99,9% der Menschen, die diese Programme durchlaufen hatten, keine tatsächliche Veränderung ihrer sexuellen Orientierung erlebt hätten.
Warte, 99,9%?
Ja. Und später in einem Buch korrigierte er diese Zahl sogar noch nach oben.
Wie das denn?
Er erklärte, er habe bei diesen restlichen 0,1% genau eine einzige Frau im Sinn gehabt, die behauptete, ihre gleichgeschlechtliche Anziehung sei verschwunden. Doch Jahre später räumte selbst diese Frau öffentlich ein, dass sie sich geirrt habe und ihre Aussage zurücknehmen müsse.
Es heißt, wir sprechen hier von einer Organisation, die über Jahrzehnte Millionen an Spenden eingenommen und tausende Leben beeinflusst hat, bei einer faktischen Ausfallquote von 100%.
100%, ja.
Stell dir mal vor, was das mit den Opfern macht. Du hast Jahre deines Lebens geopfert, deine Familie verstoßen, warst kurz vorm Suizid, weil du dachtest, du wärst nicht gläubig genug. Und dann stellt sich der Präsident hin und sagt, sorry, wir lagen komplett falsch, es funktioniert bei niemandem.
Ein unvorstellbarer psychologischer Schlag.
Und Exodus war ja kein Einzelfall.
Überhaupt nicht. Love in Action, bekannt für extrem strenge, fast militärische Umerziehungslager in den USA, kollabierte ebenfalls. Der langjährige Direktor John Smith outete sich 2012 selbst als homosexuell. Sein Resümee war erschütternd. Er habe in all den Jahrzehnten seiner Arbeit nicht ein einziges Mal gesehen, dass sich ein Mensch tatsächlich verwandelt hätte. Alles nur psychologischer Druck.
Krass.
Ein weiteres Beispiel ist Love Won Out, eine riesige Konferenzreihe von Focus on the Family. Das Aushängeschild der Kampagne John Polk trat 2013 zurück, distanzierte sich von all seinen eigenen Büchern und erklärte öffentlich, dass der Glaube an eine veränderbare Orientierung unermesslichen Schaden angerichtet habe.
Das ist der Moment, in dem die Realität die Ideologie komplett einholt. Und diese internen Eingeständnisse, die decken sich ja exakt mit dem, was die medizinische Wissenschaft seit langem sagt, oder?
Absolut. Die wissenschaftliche und medizinische Gemeinschaft ist hier seit Jahrzehnten extrem eindeutig. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, hat bereits 1990 klargestellt, dass Homosexualität keine psychische Störung ist und sie aus dem Krankheitskatalog gestrichen.
Mhm.
Und die renommiertesten Fachverbände wie die American Psychological Association warnen ausdrücklich vor Konversionstherapien. Sie sind nicht nur unwirksam, sondern hochgradig gefährlich, da sie Depressionen und Suizidalität massiv fördern.
Was ja glücklicherweise auch juristische Konsequenzen nach sich gezogen hat, besonders bei uns im deutschsprachigen Raum.
Genau. In Deutschland trat im Mai 2020 ein Gesetz in Kraft, das Konversionsbehandlungen an Minderjährigen vollständig unter Strafe stellt. Auch bei Volljährigen ist es verboten, wenn Zwang oder Druck im Spiel sind.
Und das Werben dafür ist illegal.
Richtig. Ähnliche Regulierungen existieren auch in Österreich und der Schweiz. Und auch die großen Konfessionen haben längst nachgezogen. Die evangelische Kirche in Deutschland und auch die katholische Kirche lehnen diese Veränderungsversuche heute entschieden ab. Sie betonen, dass die sexuelle Orientierung Teil der gottgegebenen Schöpfung ist und keiner vermeintlichen Reparatur bedarf.
Also wenn man das alles hört, die Therapien sind illegal, die Wissenschaft hat sie widerlegt, die Kirchen lehnen sie ab und sogar die Gründer haben sich entschuldigt, dann denkt man ja unweigerlich, okay, Problem gelöst. Dieses dunkle Kapitel ist endgültig geschlossen. Aber die Quellen in Christophs Buch zeichnen ein anderes, sehr beunruhigendes Bild für die Gegenwart.
Leider ja. Die Gefahr ist keineswegs gebannt. Sie hat nur, sagen wir mal, ihr Gewand gewechselt. Die Szene hat extrem schnell gelernt, wie sie rechtliche Grauzonen ausnutzen kann. Organisationen wie das früher erwähnte Wüstenstrom agieren heute einfach unter neuen Bezeichnungen.
Zum Beispiel?
Ein prominentes Beispiel aus den Unterlagen ist das Institut für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung, kurz IDSB.
Identitätsstiftende Seelsorge. Also wenn ich das höre, das klingt im ersten Moment nach so einem völlig harmlosen Wellness-Wochenende für die Seele.
Und genau das ist die Strategie dahinter. Da Begriffe wie Heilung oder Therapie im Zusammenhang mit Homosexualität strafbar geworden sind, hat man das Vokabular einfach angepasst. Heute spricht man von Identitätsarbeit oder Glaubensseelsorge. Oder man bietet Unterstützung im Umgang mit unerwünschten Gefühlen an.
Sie vermeiden also das direkte Heilungsversprechen, um juristisch auf der sicheren Seite zu sein.
Genau. Aber wenn man sich ansieht, was in diesen Beratungen abläuft, zeigt sich, die psychologische Dynamik ist exakt dieselbe geblieben.
Alter Wein in neuen Schläuchen also.
Völlig. Die Mechanismen der Scham, das Einreden von spiritueller Minderwertigkeit, diese subtile Botschaft, dass man so, wie man ist, von Gott nicht gewollt sei, all das wird in diesen Seelsorgegesprächen fröhlich weiter praktiziert. Der Druck wird nur etwas feiner formuliert.
Und das führt uns eigentlich zum absoluten Kern von Christophs Anliegen. Er wendet sich ja ganz bewusst nicht nur an die Betroffenen, sondern an die christlichen Gemeinschaften als Ganzes. Er formuliert hier keine theologische Spitzfindigkeit, sondern eine knallharte ethische Anklage. Seine Schlussfolgerung ist: Konservative und evangelikale Gemeinden, die solche Organisationen heute noch einladen oder diese Art der Seelsorge stillschweigend dulden, machen sich direkt mitverantwortlich für das Leid.
Ja. Wir sprechen hier nicht über unterschiedliche Interpretationen von Bibelversen, über die man nach dem Gottesdienst beim Kaffee philosophieren kann.
Nee, absolut nicht.
Es geht um den physischen und psychischen Schutz von Menschen. Christoph macht deutlich, wenn eine Kirche von sich behauptet, ein Ort des Lebens und der Nächstenliebe zu sein, dann muss sie Mechanismen, die Familien spalten und junge Menschen in den Suizid treiben, kategorisch ablehnen, ohne Ausreden.
Wer heute noch solche Konzepte deckt, stellt sich bewusst gegen Fakten, geltendes Recht und ignoriert das Leid der Opfer. Das ist der entscheidende Punkt. Egal aus welcher Perspektive du heute zugehört hast, vielleicht bist du selbst LGBTQ+, vielleicht ein besorgtes Elternteil oder du kommst aus einem sehr konservativen Umfeld und hörst das heute zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit. Das Wissen zwingt uns dazu, unsere Haltung zu überdenken. Weg von diesem Drang, den anderen umprogrammieren zu wollen, hin zu einem Raum, in dem man den Menschen wirklich sieht und annimmt.
Genau. Und um diese Tiefenanalyse abzuschließen, möchte ich noch einen Gedanken in den Raum stellen, der mich bei den historischen Quellen echt beschäftigt hat.
Hau raus.
Wenn wir uns das Ausmaß dieser ganzen Bewegung ansehen, stell dir mal für einen kurzen Moment vor, all diese unfassbare Energie, die Millionen an Spendengeldern, die Konferenzen, all die unzähligen Stunden der Seelsorge, die Gebete, die Tränen und die Disziplin, die über Jahrzehnte in den völlig vergeblichen Versuch gesteckt wurden, die Natur von Menschen zu bekämpfen. Was würde in unseren Gemeinden, in unseren Familien passieren, wenn wir genau diese gewaltige Energie ab heute nicht mehr in Unterdrückung, sondern in radikale Akzeptanz, in tiefes Verständnis und echte Nächstenliebe investieren würden?
Gänsehaut. Eine Frage, die wirklich das Potenzial hat, alles zu verändern, wenn man sie ernsthaft an sich heranlässt. Wir hoffen, diese Betrachtung der Quellen hat dir geholfen, die Mechanismen und die Geschichte hinter diesem dunklen Kapitel besser zu verstehen. Vielen Dank, dass du dich auf diese, ja, sehr intensive Auseinandersetzung eingelassen hast. Wir freuen uns schon darauf, in Zukunft noch weitere, vielleicht hoffnungsvollere Aspekte aus Christophs Buch gemeinsam mit dir zu erkunden. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.